Abschnitt 6 von Der Engel vom westlichen Fenster von Gustav Meyrink. Gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Der silberne Schuh des Bartlett Green. In unseren vom ersten Morgenschein schwach erhellten Kerker trat, ganz allein, ein schwarzer Mann, kaum von Mittelgröße und trotz seiner Beleibtheit von ungemein beweglichem Gang und Körper. Sofort fiel mir ein scharfer Geruch auf, der von dem rasch hin- und hergeworfenen schwarzen Priesterrocke des Mannes ausging. Es roch in der Tat nach Raubtier. Dieser Seelsorger mit rundem Gesicht und angenehm geröteten Wangen, ein behagliches Weinfass von einem Mönch, wie man hätte vermuten mögen, wäre nicht der eigentümlich starre, halb herrische, halb lauernde Blick seiner gelben Augen gewesen. Dieser Mann, ohne jede besondere Auszeichnung an seinem Gewand und ohne Begleitung, denn war sie vorhanden, so blieb sie jedenfalls unsichtbar, war, das wusste ich sofort, seine Lordschaft Sir Bonner, der blutige Bischof von London, in Person. Bartlett Green hockte lautlos mir gegenüber. Seine langsam und ruhig rollenden Augäpfel verfolgten jede Bewegung des Besuchers mit Aufmerksamkeit. Indem ich darauf achtete, schwand seltsamerweise jede Furcht von mir, und auch ich verharrte, dem Beispiel des gemarterten Rabenhäuptlings folgend, still auf meinem Sitz, als achtete ich nicht im geringsten auf unseren sachte auf- und abschreitenden Gast. Dieser trat plötzlich mit scharfer Wendung auf Bartlett zu, stieß ihn leicht mit dem Fuß an und brüllte unvermittelt mit harter Kommandostimme: »Aufstehen!« Bartlett hob kaum die Augenbrauen. Sein schiefer Blick lachte zu dem Peiniger seines Leibes empor, wobei seine Stimme, aus breitem Brustkasten tief hervorgeholt, mit spöttisch nachahmendem Groll erwiderte: »Zu früh, Posaunenengel des Gerichts. Es ist noch nicht die Stunde der Auferstehung der Toten, denn siehe, wir leben noch.« »Das sehe ich mit Ekel, Scheusal der Hölle«, gab der Bischof mit merkwürdig sanfter, priesterlich wohlmeinender Stimme zur Antwort, was ebenso wunderlich gegen den Sinn seiner Worte wie gegen den vorigen, pantherhaft brüllenden Ausbruch abstach. Und in gleichem mildem Tone fuhr seine Lordschaft fort: »Höre, Bartlett, die unerforschliche Barmherzigkeit hat unter ihren Ratschlüssen auch den Fall deiner Besinnung und Beichte vorgesehen. Leg ein umfassendes Geständnis ab, und der Antritt deiner Höllenfahrt ins brennende Pech ist aufgeschoben, vielleicht vermeidbar. Dir soll die Zeit der irdischen Reue mitnichten verkürzt sein.« Ein halb unterdrücktes, eigentümlich kollerndes Gelächter Bartlett Greens war die einzige Antwort. Ich sah, wie es den Bischof durchbebte von zurückgehaltenem Grimm, aber er hatte sich wunderbar in der Gewalt. Er trat einen Schritt näher auf den jämmerlichen Klumpen Menschenfleisch zu, der da auf der faulen Schütte vor stillem Lachen zuckte, und fuhr fort: »Auch sehe ich, Bartlett, dass ihr von guter Konstitution seid. Die Wahrheitserforschung durch die Folter hat euch nur um ein weniges zu krümmen vermocht, wo andere mit ihrer stinkenden Seele schon längst aus der Haut gefahren wären. Ist somit zu Gott zu hoffen, dass tüchtige Barbiere, ja selbst Ärzte, wo es Not tut, euch wieder zusammenzuflicken vermögen werden. Trauet also meiner Gnade wie meiner Strenge. Ihr seid noch zur Stunde aus diesem Loch, samt...« Des Bischofs Stimme ging völlig in das vertrauliche, liebenswürdige Schnurren über: »samt eurem Leidens- und Schicksalsgefährten hier, dem Junker Die, eurem trauten Freunde.« Es war hier das erste Mal, dass der Bischof meiner achtete. Nun er mich so plötzlich beim Namen nannte, gab es mir einen Stich, gleich einem, der aus gleichgültigem Traum in die Wirklichkeit aufschreckt. Denn es war mir eine Zeit her schier so gewesen, als schaute ich aus weiter Ferne einem Traumspiel oder possierlicher Komödie zu, die mich bei Leib und Leben das Allergeringste nicht anginge. Nun aber war es aus damit, und ich war so sanft wie grausam durch des Bischofs Anrede in die Zahl der Aktores in diesem peinlichen Schauspiel mit einbezogen. Wenn jetzt der Bartlett eingestand, dass er mich kannte, dann war ich verloren. Kaum aber fand das jähe Entsetzen, das mich zur Besinnung meiner Lage brachte, die Zeit, mir das Blut vom Herzen in die stechenden Adern zu jagen, als der Bartlett mit unbeschreiblicher Fassung und Unerschütterlichkeit den Kopf gegen mich wandte und gröhlte: »Ein Junker hier bei mir auf der Streu? Dank für die Ehre, Bruder Bischof. Dachte schon, einen Schneider habt ihr mir zur Gesellschaft geben wollen, einen, der in eurer guten Schule lernen soll, wie ihm vor Angst die Seele zur Hose hinausfährt.« Diese beleidigende Rede Bartletts, da sie so unerwartet kam, traf mich jählings in meinem vormaligen Stolz, so daß mein Aufspringen, Aufstand nehmen und Zorn recht natürlich und echt zum Ausdruck kam, was dem starr beobachtenden Auge Bischof Bonners keineswegs entging. Gleich darauf erfaßte ich mit meinen geschärften Sinnen die Absicht des wackeren Bartlett, und eine große, sichere Ruhe kam davon in mein Gemüt, also, daß ich hinfort trefflich in die Komödie einstimmte und dem Bartlett, wie dem Bischof, jedem auf die ihm zukommende Weise, in aller Wege die Stange hielt. Inzwischen verbarg Sir Bonner seine Enttäuschung über den schon zum andern Mal fehlgeschlagenen Panthersprung auf seine beiden Opfer hinter einem gähnenden Geknurre, das in der Tat nicht übel an den greulichen Unmutslaut einer großen Katze gemahnte. »Du willst also diesen da nicht kennen, nicht von Person und von Namen, mein guter Meister Bartlett?« schmeichelte der Bischof nach seiner Art aufs Neue. Aber Bartlett Green brummte nur unwirsch dagegen: »Wollte ich kennte den Hasenfuß, den ihr mir da nass aus den Windeln ins Nest gelegt habt, Meister Kuckuck. Wär mir ums Leben recht, einen solchen greinenden jungen Hund vor meinen Augen unter eure pechschwarze Himmelstür vorausspazieren zu sehen, bin aber darum nicht jeder Dreckseele von Junker Freund und Milchbruder, wie euch, Gevatter Bonner.« »Tu dein Lästermaul zu, verworfener Galgenvogel«, schrie der Bischof mit einem Mal los, denn mit seiner Fassung war's zu Ende. Auch klirrte es nun von dem Eingang zum Kerkerloch bedenklich von Waffen. »Holz und Pech ist zu wenig für dich, du erstgeborener Beelzebubs. Dir soll ein Scheiterhaufen aus Schwefelbrot errichtet sein, daß dir ein Vorgeschmack werde auf die Freuden, die deiner in deines Vaters Hause harren«, schrie der Bischof, dunkelrot im Gesicht vor knirschender Wut, und fletschte, da ihn die Worte fast erstickten, die Zähne. Aber Bartlett Green lachte gellend und schwang sich auf seinen lautlosen Gliedmaßen immer heftiger hin und her, daß mich bei dem Anblick das Grausen schüttelte. »Bruder Bonner, du irrst«, blökte er von unten herauf. »Mit Schwefel ist da nichts getan, wie du hoffst, mein Liebling. Schwefelbäder sind für die Franzosen gut. Will darum nicht sagen, daß du eines solchen Gesundbrunnen unbedürftig seist. Aber höre, mein Bürschchen, wo du wirst hocken, wenn deine Zeit erfüllt ist, da gilt Schwefelgeruch für Moschus und persianischen Balsam.« »Gestehe, schweinsköpfiger Dämon«, brüllte Bischof Bonner mit Löwenstimme dagegen, »dass dieser Junker John Dee hier dein Räuber und Mordbruder ist, oder...« »Oder?« echote der Bartlett Green höhnisch dawider. »Die Daumenschrauben her«, keuchte der Bischof, und Knechte mit Gewappneten zusammen drangen herein. Da hob der verstümmelte Bartlett seine rechte Hand mit heulendem Gelächter gegen den Bischof auf, streckte den ausgespreizten Daumen tief zwischen seine gewaltigen Kiefer, bis sich mit einem einzigen malmenden Kinnladenschnappen das Daumenglied an der Wurzel ab und spie es mit erneutem Hohngelächter dem Bischof ins Gesicht, das Blut und Geifer über des entsetzten Priesters Wangen und Soutane spritzten. »Da«, brüllte ein fürchterliches Gelächter hinterdrein, »da, schraub mir meinen Daumen in. Und jetzt sprudelte Bartlett mit so rascher Zunge eine solche Menge von unaussprechlichen Beschimpfungen und Verhöhnungen gegen den Bischof hervor, dass es unmöglich schien, sie wiederzugeben, auch wenn davon meine Erinnerung nur einen kleinen Teil aufzubewahren imstande gewesen wäre. In der Hauptsache lief es aber darauf hinaus, dass Bartlett dem Bischof die greulichsten Versprechungen und Zusicherungen tat, wie er sich seiner von drüben her brüderlich annehmen wolle, wenn er, Bartlett, nur erst das jenseitige Land, das Grüne, nannte er's, aus den Flammen des Scheiterhaufens hervor erflogen haben werde. Weder mit Pech noch mit Schwefel wollte er ihn dann zwacken und heimsuchen. O nein, mit Gutem wolle er Böses vergelten und ihm, seinem lieben Kinde, Teufelinnen senden, von der wohlriechendsten und unwiderstehlichsten Art, daran ein Kaiser gern zum Franzosen werden möchte. Und höllensüß und höllenbitter sollte ihm so schon hienieden jede Stunde gewürzt sein, denn drüben, drüben, mein Bübel, so etwa schloß der Bartlett seine ungeheure Predigt, drüben, da wirst du in deiner Hölle heulen und wehklagen und aus deinem Pool emporstinken zu uns, den Fürsten vom schwarzen Stein, zu uns Gekrönten von der vollkommenen Schmerzlosigkeit. Unmöglich wär's, das Spiel des furchtbaren Gedanken, die Jagd der tobenden Leidenschaften oder auch nur die Schatten des furchtbaren Grauens zu schildern, die während dieser Springflut von Schmähungen über Bischof Bonners breites Gesicht liefen. Der starke Mann stand wie angewurzelt. Hinter ihm verkroch sich der Tross der Henkersknechte und Söldner in die dunkelsten Ecken, denn ein jeder von ihnen fürchtete in abergläubischer Angst den bösen Blick des weißen Birkenauges, dass ihnen davon ein Schaden zustieße, deswegen sie elend werden möchten auf Lebenszeit. Endlich erraffte sich Sir Bonner und wischte sich langsam mit seinem seidenen Ärmel den Schweiß. Dann sagte er ganz ruhig, fast leise, aber mit heiser belegter Stimme, »Du lehrst mich keine neue Tonart des bösen Feindes und Erzlügners, du Hexenbalg. Aber du mahnest mich zu eilen, dass solch ein schierer Teufel von der Himmelssonne nicht länger beschienen werde.« »Geh eilends«, erwiderte der Bartlett kurz und unwirsch, »geh mir von der Nase, Aasfresser, man muß die Luft räuchern, die du geatmet hast.« Der Bischof winkte mit herrischer Hand, und die Knechte drangen herzu, den Bartlett zu ergreifen. Der aber kugelte sich bei ihrem Ansturm zusammen, wälzte sich hinüber auf seinen breiten Rücken und streckte ihnen zugleich mit seiner Kehrseite seinen entblößten Fuß entgegen, daß sie allesamt jäh zurückprallten. »Schaut her«, rief er, »da seht ihr den silbernen Schuh, den mir die große Mutter Isais geschenkt hat. Solange ich ihn trage, was können mir Furcht oder Schmerz anhaben? Ich bin entworden solchem Zwergengebreste.« Mit Grauen sah ich, daß seinem Fuß die Zehen fehlten. Der nackte Stummel sah aus wie ein plumper metallener Schuh. Die silberne Lepra, der glitzernde Aussatz, hatte ihn zerfressen. Bartlett war wie der Aussätzige in der Bibel, von dem geschrieben steht, weiß war er wie ein schimmernder Schnee. »Pest und Aussatz!« kreischten die Knechte, warfen Spieße und Handschellen von sich und entrannen in kopfloser Flucht durch das Türloch des Kerkers. Auch Sir Bonner stand, graugelb im Gesicht vor Entsetzen und Abscheu, schwankend zwischen Stolz und Furcht, denn die silbergraue Lepra gilt selbst bei Kundigen und Gelehrten für ein greulich ansteckendes Unheil. Langsam wich der Bischof, der gekommen war, seine Gewalt und Wollust an uns elenden Gefangenen zu büßen, Schritt um Schritt vor dem vorwärts rutschenden Bartlett zurück, der immer mit dem aussätzigen Fuß vorwärts stoßend unausdrückbare Hohnreden und Lästerungen gegen den Kirchenfürsten spie. Dem machte Sir Bonner mit nur geringer Tapferkeit ein Ende, indem er eilends zur Tür gewandt hervorkeuchte, »Noch heute soll diese Pest ausgebrannt sein, in siebenfachem Feuer. Du aber, Spießgeselle der untersten Hölle, und diese Anrede galt mir, sollst die Flammen schmecken, die uns von jenem Scheusal befreien, dass du dich fleißig prüfen mögest, ob sie deine verworfene Seele noch zu läutern imstande sind. Eine Gnade ist's dann, wenn wir dich dem Scheiterhaufen der Ketzer überantworten.« Dies waren die letzten Segenswünsche für mich, die ich aus dem Munde des blutigen Bischofs vernahm. Ich gestehe, dass sie mich in wenigen Augenblicken durch alle Abgründe und Folterhöllen der Angst und der entsetzensvollsten Vorstellungen jagten. Denn wenn man Sir Bonner nachsagt, dass er die Kunst verstehe, seine Opfer dreimal zu töten, das erste Mal durch sein Lächeln, das andere Mal durch seine Worte und das dritte Mal durch seine Henker, so muß wahr sein, dass er an mir die qualvollste Hinrichtung vollzogen hat, bevor das unbegreifliche Wunder meiner Rettung mir den dritten Tod von der Hand dieses Mannes ersparte. Kaum war ich mit Bartlett Green wieder allein, als dieser die eingetretene Stille mit seinem kollernden Gelächter unterbrach und fast gutmütig sich also zu mir wandte: »Bruder Dee, lass dich laufen. Die Angst kribbelt dir wie tausend Flöhe und Zecken unter den Haaren, das sehe ich dir an. Aber so wahr ich das meine getan habe, dich herauszuhauen aus der Gemeinschaft mit mir. Gut, ich sehe, dass du es erkannt hast. Nun, ebenso wahr ist, dass du aus dieser Falle noch einmal wirst heil hervorgehen. Höchstens, dass dir meine Himmelfahrt ein wenig wird den Bart ansengen. Das musst du leiden wie ein Mann.« Ungläubig hob ich den müden Kopf, darinnen mir's allmählich schmerzhaft klopfte von aller der ausgestandenen Mühsal und Schreckung. Auch war mir mit einem Mal wieder, wie es zu gehen pflegt, wenn ein Übermaß von Aufregung und Widerwärtigkeiten die Seele erschöpft hat, schier gleichgültigen Sinnes und gleichsam aller Sorgen ledig zumute, dachte darum gar mit wohlgefälligem Lachen der feigen Angst des Bischofs und seiner Gesellen, da sie den silbernen Schuh des Aussatzes an meinem Kerkergenossen wahrgenommen, und rückte nur desto trotziger im Geist recht dicht an den Gezeichneten heran. Der Bartlett merkte das wohl, und er grunzte auf eine recht sonderbare Art, wobei ich aus dem Ton doch mit der guten Witterung eines, der gemeinsame Leiden gekostet hat, entnahm, dass den wilden Burschen etwas überkam, das bei einem Menschen von Himmel anderer Beschaffenheit vielleicht gar hätte als ein Tönlein menschlichen Rührens könnte gedeutet werden. Langsam nestelte er am Lederwams, darinnen hemdlos seine haarige Brust stark, indessen er kurzerdings sagte: »Rück auch guten Muts heran, Bruder Dee. Die Gabe meiner freundlichen Herrin ist von der Art, dass sie sich ein jeder selbst verdienen muß. Ich kann sie dir nicht vererben, ob ich auch möchte.« Wieder kollerte sein halb verschlucktes Gelächter hervor, daß es mich kalt überlief. Alsbald aber fuhr er fort: »Und so auch tat ich wohl das meine, um dem Pfaffen die Lust an der Aufdeckung unserer Gemeinschaft zu versalzen. Aber ich tat's nicht aus Liebe zu dir, mein guter Geselle, sondern weil ich mußte, aus dem, was ich weiß und nicht ändern kann. Denn du, Junker Dee, bist der königliche Jüngling dieser Zeit, und verheißen ist dir die Kröne im grünen Land, und die Herrin der drei Reiche hart deiner.« Es durchschlug mich mit Blitzesgewalt, als ich diese Worte aus dem Munde des Straßenräubers vernahm, und nur mit Mühe bewahrte ich die Fassung. Rasch aber fügte ich in Gedanken Mögliches zu Wahrscheinlichem und glaubte, mit einem Schlag die Verbindung des Bartlett als eines geborenen Landstreichers und Schwarzkünstlers mit der Hexe aus dem Moorwald von Uxbridge oder auch mit dem Masquet zu durchschauen. Als habe der Bartlett meine Gedanken erraten, fuhr er fort: »Die Schwester Zaire von Uxbridge kenne ich wohl, und auch den Magister des moskowitischen Zaren. Hüte dich, er ist ein Gelegenheitsmacher. Du aber, Bruder, sollst mit deinem wissenden Willen herrschen. Die rote und die weiße Kugel, die du in deinem Haus aus dem Fenster geschmissen«, ich lachte trotzig, »hast gute Kundschaft, Bartlett. So ist also der Masquet auch vom Fähnlein der Rabenhäupter?« Ob ich sagte, du irrst, oder ob ich sage, kann sein, das macht dich nicht klüger. Ich sage dir aber, und nun nannte mir der Straßenräuber bei der Stunde und Minute all mein Tun in der Nacht, da mich des Bischofs Häscher fanden und ergriffen, und nannte mir Ort und Art des Versteckes, darin ich allerlei geheimes Geschreibsel Stück um Stück bei allergrößter Vorsicht und Heimlichkeit getan hatte, also, dass ich es selbst hier dem Tagebuch nicht mag anvertrauen, und wies mir das alles mit Lachen so genau, als sei er ich selbst oder als Geist bei allem mit dabei gewesen, was ich getan, so ein Mensch auf Erden gar keine andere Weise wissen noch auskundschaften mag. War also meines Erstaunens und auch meines heimlichen Grauens vor dem verstümmelten Rabenhäuptling und armen Sünder, so doch über die seltsamsten Gaben, Künste und Kräfte mit Lachen gebot, nicht länger mehr Herr, sondern starrte ihm nur wortlos ins Gesicht und stammelte, »Der du den Schmerz nicht kennst und den äußersten Qualen des Leibes obsiegst, der du, nach deinen Worten, die mächtige Hilfe deiner Herrin und Abgöttin, der schwarzen Isais, zur Seite hast und alles, auch das Verborgenste, zu schauen vermagst, was liegst du dann hier, elend in Banden, mit zerrissenen Gliedmaßen, gar bald ein Fraß der Flammen, und gehst nicht heil hinaus aus diesen Mauern durch Wunderkraft?« Indessen hatte der Bartlett von seiner Brust einen kleinen ledernen Beutel abgenestelt, den er nun in loser Hand hielt und wie ein Pendel vor meinem Gesicht hin und her schwingen ließ. Dazu sprach er mit Lachen, »Sag ich dir nicht, Bruder Die, dass meine Zeit um ist nach unserem Gesetz? Ich habe die Katzen ins Feuer geweiht, so muß ich mich selbst nicht anders dem Feuer weihen, weil heute der 33. Jahrestag meines Lebens angeht. Heute bin ich noch der Bartlett Green, den sie auf dieser erbärmlichen Streu zwacken, reißen und brennen mögen, und spreche als einer Hure und eines Pfaffen Sohn zu dir. Aber morgen ist das abgetan, und des Menschen Sohn ist Bräutigam im Hause der großen Mutter. Dann ist die Zeit meiner Herrschaft gekommen. Und ihr alle zusammen, Bruder Die, werdet schon zu spüren bekommen, wie ich regiere im ewigen Leben. Damit du aber gedenkst dieser Worte von mir alle Zeit und meine Straße findest, nimm hier meinen irdischen Reichtum zum Erbe und...« Absichtliche Zerstörung des Textes im Tagebuch unterbrechen wieder den Zusammenhang. Es sieht so aus, als stamme diese Textvernichtung von John Dees eigener Hand, welcher Art aber das Geschenk des Bartlett Green an Junker Dee war, das geht deutlich aus den ersten Sätzen des jetzt wieder wohlerhaltenen Tagebuches hervor. Ende von Abschnitt 6, gelesen von Hokuspokus.